Herzlich willkommen zur Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management mit Ralf Werner und Volker Rau aus den Sprecherkabinen aus Köln und diesmal Sevilla. Und heute begrüßen wir dich, lieber Zuhörer, zu Spieltag 33 mit unserem Gast Slawomir Czarnicki, Leiter Leistungsbereich bei Bayer 04 Leverkusen und dem Thema Entwicklung von Spieler und Mensch, Nachwuchsarbeit in Deutschland. Slavo, herzlichen Dank, dass du dabei bist. Sensationell, dass du bei uns hier in der Business Liga aufschlägst. Herzliches Willkommen und sag mal was zu deiner Person, wer du bist was du so machst.
Ja, vielen Dank zunächst einmal für die Möglichkeit und die Einladung. Ich freue mich hier mit euch über den Nachwuchsfußball zu philosophieren. Ja, Slawomir Czarnicki, 45, schon seit Vollende mein 25. Arbeitsjahr hier bei Bayer Leverkusen, unterschiedliche Funktionen gehabt, als Jugendtrainer beginnend, die um die 22 Jahre verantwortet sind, Leistungsbereich 16-19, mit sehr vielen spannenden jungen Mitarbeitern, also die letzte Schwelle zum Profisport, da nochmal sportlich, allerdings aber vor allen Dingen menschlich den letzten Schritt zu geben, um auch das normale, reale Leben vorzubereiten.
Ja, auch nochmal von meiner Seite, Slavo. Herzlich willkommen in der Business Liga. Toll, dass du hier aufläufst. Und unsere Zuhörerinnen, die wissen schon, was jetzt kommt. Wir starten ja immer mit unseren Gästen die kategorische Frage. Wir sind ja in der Business Liga. Auf welcher Position du dich denn selber aufstellen würdest? Gerne auch privat oder vor allen Dingen aber auch natürlich im Job.
Ja, also als aktiver Spieler, gerne als Neuner. Als Neuner, der vorher die Bälle verwandelt, der die Tore schießt. Nein, ein bisschen aktiv bin ich noch, da spiele ich als Neuner, aber wenn man jetzt aus Business-Sicht, dann würde ich eher so sagen, so Sechser, Achter, so klassischer Aufbauspieler, Stratege, der dem Spiel den Takt auch gibt. Aber punktuell auch gerne immer noch Neuner. Zwischendurch muss man auch mal Tore schießen, um Punkte zu sammeln.
Absolut. Das ist aktueller denn je. Ja, und also ich finde, du hast ja gesagt, du hast 20 Jahre jetzt Erfahrung oder mehr als 20 Jahre Erfahrung auch in dem Umfeld. Vielleicht kannst du uns, unsere Zuhörer, mal mitnehmen auf die Reise, auf deine Reise. Wie hast du gestartet? Warum hast du da gestartet? Und wie hat sich das Ganze entwickelt?
Ja, da müssten wir ein bisschen zurückgehen, so um die Ende der 90er Jahre. Als Jugendspieler hatte ich die Möglichkeit, in den höchsten Ligen zu spielen. Zwar nicht mehr bei Leverkusen, aber immer gegen Leverkusen und Köln hier in der Region. Ging sportlich, war aus gesundheitlichen Gründen nicht immer in die richtige Richtung, so dass ich sehr früh die Möglichkeit bekommen habe, als Jugendtrainer aktiv zu sein. Also mit 15, 16 habe ich meine ersten Jugendmannschaft betreut. Total interessant, weil die Jungs haben ja, die sind teilweise schon an die 40 heute, die man damals trainiert hat. Und hatte das Glück, dass ich Ende 99 und wirklich um die Jahrtausendwende einen Anruf von Bayer Leverkusen bekommen habe. Ich ging noch zur Schule, war im letzten Abiturjahr und Michael Reschke hat mich kontaktiert. Wir haben einen Termin hier gehabt an der Bayer Arena, ob ich mir nicht vorstellen könnte, als Jugendtrainer hier zu starten. So begann mein Abenteuer wirklich am 1. Januar 2000 hier bei Bayer Leverkusen. Und so eine interessante Anekdote, die ich immer gerne erzähle, weil einer der ersten Spieler war halt Kevin Campbell, der jetzt heute in Leipzig spielt, der auch schon eher so am Karriereende angesiedelt ist, immer noch sehr gut performt. Und so begann meine Karriere. Das erste halbe Jahr ging es mit dem Rucksack zur Schule, mit der Sporttasche unterm Arm dann von der Schule zum Training. So fing das Thema bei Bayer an. Letztlich, ich habe die Chance bekommen, für die ich bis heute danke, weil die Zeit ist verflogen und man hat sehr viele Dinge mitgenommen. Dann 2006 im Januar als Assistent der sportlichen Leitung die Möglichkeit bekommen, eine Festanstellung zu bekommen, womit ich das Thema Management und Trainerdasein kombinieren konnte. Assistierte seinerzeit Michael Reschke und Rudi Völler, die Startzeit, wirklich so diese ersten Berührungspunkte mit dem Profisport. Interessanterweise einer der ersten Spieler, der damals einen Vertrag unterzeichnet hat, war Stefan Kießling. Auch um die Zeit, wo ich begonnen habe, also immer so eine kleine Anekdote. Und das Abenteuer nahm seinen Lauf. Persönlich habe ich mich überhaupt zwei Feldern ganz extrem weiterentwickelt. Das eine, das aktive Trainerdasein, sprich Mannschaft trainieren, betreuen. Das ist ja heutzutage ja nicht nur eine Mannschaft zu betreuen. Bei den älteren Mannschaften ist es ja ein richtiges Team zu betreuen. Und das andere Thema war das Thema Management. Und so führte das so zum einen, dass da irgendwann geht ja nicht mehr beides. Also du kannst nicht die U19 trainieren und parallel Vertragsgespräche oder Elterngespräche führen. Das funktioniert nicht. Und selbst das habe ich gemacht, ein halbes Jahr. Und so hat sich das alles entwickelt. Der Club hat eine unglaubliche Entwicklung genommen in den letzten Jahren. Das alles so mit zu erleben, mit zu gestalten. Ganz viele tolle Spieler trainiert. Kai Hammers ist ja der bekannteste Spieler. Und mit ganz tollen Menschen, die zu tun haben. Das war so mit dem Schnelldurchlauf. Ne? Also ich könnte jetzt noch 5 Stunden erzählen von den ganzen Geschichten, die man so erlebt hat. Aber es ist immer toll, wenn man so diese jungen Menschen wirklich in einem kindlichen Alter, denen das erste Mal begegnet, man trägt sie ja. Also jeder, der mit Kindern in Kontakt ist, als Trainer, als Leiter, dann Lehrer natürlich auch, der prägt ja Kinder oder prägt Jugendliche. Und das Schöne ist, wenn man sich dann 10, 15 Jahre später begegnet. Und da ist der Kontakt ja, der Kontakt bleibt ja immer. Und über die alten Cycle-Philosophie, weißt du noch damals, und da am Flughafen, da sind wir wie kleine Kinder im Kindergarten, Hähnchen durch den Flughafen gegangen, weil ihr abgehauen seid, ne, und so weiter. Gibt's ja viele, viele Anekdoten, die das ganze Thema prägen. Und ja, glaub mir, wenn man mit einer Fußballmannschaft unterwegs ist, in so einem Jahr passieren so viele Dinge, von denen man das ganze Leben lang erzählen.
Ich bin lustigerweise fast total dazu. Dieses Jahr bin ich bei der deutschen Meisterschaft Dritte Herren im Feldhockey deutscher Meister geworden. Und das Siegtor, eine Ecke, hat ein Spieler geschossen, den ich früher, ich war auch Hockeytrainer mit 17 dann, den ich früher trainiert habe. Und es war genauso, Slavo, wie du das gerade erzählt hast. Man hat die natürlich lang betreut, ne, vom auf dem Schoß sitzen so ungefähr bis Schule und erste Freundin und irgendwie heimlich, total lächerlicher Trick natürlich, aus Sicht von Erwachsenen, irgendwie Apfelkorn in irgendwelchen Wasserflaschen mitgenommen und das als Tee verkaufen, was ja jeder weiß von den Erwachsenen. Naja, auf jeden Fall mit dem da gespielt und er hat das Eckentor geschossen zum Sieg. Das war total nett. Und das passt auch total aus dem Gespräch, im Vorgespräch, Sabo, sagtest du ja, deswegen auch der Titel Entwicklung von Spieler und Mensch, dass dir das ja auch besonders wichtig ist, dass eben nicht nur auf Leistung da geguckt wird und dann ne, sind die vielleicht alle verbrannt nach kurzer Zeit, sondern kannst du da noch mal ein bisschen sowas zu erzählen? Also wie du das machst, wie die Haltung dabei ist, vielleicht auch, wo es leicht ist oder wo es auch schwierig ist. Ich stelle mir vor, da ist das ja auch Fußball auch ein Business, wo eben Geld hintersteckt. Da sind bestimmt die ein oder anderen Eltern oder Trainer auch noch mal anders eben unterwegs als in anderen Sportarten.
Ja, wenn wir jetzt mal von einem Nachwuchsleistungszentrum sprechen, also von der top-professionellen Förderung, ist ja organisatorisch das wichtigste Ziel, zunächst einmal Spieler für die eigene Profimannschaft auszubilden. Das gilt für Leverkusen, das gilt für jeden anderen Verein auch. Das ist allerdings ein geringer Prozentsatz. Also das ist auch, da brauchen wir auch keinen zu belügen, das von 100-100 ist schaffen. Und das ist ein ganz kleiner Prozentsatz. Diese Verantwortung ist uns bewusst, dass wir natürlich das Ziel haben, Spieler für unsere Profimannschaft auszubilden oder für den Profifußball selbst, also selbst wenn sie bei uns nicht spielen. Aber die meisten von den Jungs müssen wir auch mit begleiten und mit vorbereiten auf das reale Leben des Fußballs. Und selbst die es schaffen, dann in den Mittelpunkt liegen, eine Zeit lang zu spielen, für die Karriere dann mit 35 beenden, das Leben geht ja weiter. Also es ist ja... So viel verdient man dann doch nicht in diesen Ligen, dass man dann sagen kann, okay, bis 65 hoch die Hände, Wochenende und ich muss nichts machen. Und das ist ein bisschen erleichtert, dass man schon so viele Generationen von Spielern trainiert hat, weil man ja immer wieder Spieler einladen kann, die das den Spielern erklären, die noch in so einer Fantasiewelt wohnen, die in so einer Blase sind, schon teilweise von Eltern, wobei das würde ich differenzieren und nicht alle in einen Topf reinwerfen, teilweise auch von Beratern, auch die möchte ich in einen Topf reinwerfen, eine Fantasiewelt geschaffen wird, wo du bist diese 1%, die es schafft. Also unser Auftrag ist ja, nicht nur die Jungs sportlich weiterzuentwickeln, aber vor allen Dingen auch menschlich. Und Leverkusen steht zum Beispiel für duale Karriere. Jeder Jugendspieler in Leverkusen muss abseits des Sports einer pädagogischen Tätigkeit nachgehen. Idealfall ist das Abitur bis zur U19, dann deckelt man beides. Und wenn man mit dem Abitur früher fertig ist oder eine Ausbildung früher abgeschlossen, dann geht es um Kurse, es geht um Möglichkeiten, um Trainerlizenzen, um Praktikas, damit die Jungs einfach unabhängig von diesem von dem Thema, dass man für das normale Leben die Jungs vorbereitet, aber auch einen geregelten Tagesablauf haben. Und nicht einfach bis 12 Uhr in der Kiste liegen und nachmittags zum Training kommen. Also diese Verantwortung, die professionelle Strukturen, also Tagesstrukturen, das ist das, was wir mitvermitteln. Also nicht falsch verstehen, ne? Also der Platz ist wichtig, aber das ist ja nur ein kleiner Prozentsatz von der Zeit, mit der wir die Spieler dort, wo wir Zeit gemeinsam mit den Jungs verbringen. Wir verbringen ja viel, viel mehr Zeit mit den Jungs abseits des Platzes. Und das prägt die Jungs fürs Leben. Das ist gar nicht eine Anekdote.
Erzähl mal. Ja.
Ich habe so einen Kollegen hier, der 72. Geburtstag gefeiert hat. Ehemaliger Bundeswehrsoldat, der seit 30 Jahren bei uns im Verein als Scout, als Familienvater, als Trainer, weil er so ein bisschen eher alter hatte Schule, habe ich die ganzen Jungs gebeten, so kurze Videobotschaften schicken können zum Geburtstag. Und das waren also 10, 20, 30 von Harvards über Henrichs und so weiter, die sich einzig bedankt haben für die Charakter, die Persönlichkeitsentwicklung, für das Überwinden von Widerständen, für das, was er denn vorgelebt hat. Den hat nämlich den vorgelebt, dass Fußball mehr ist, als nur Platz zu gewinnen. Das natürlich auch, das hat er den ganzen Tag. Aber dieses, ich danke Ihnen dafür, dass Sie mir Werte vermittelt haben. Weil in der Gesellschaft das zum Teil sehr kurz heute zu tragen kommt.
Ja. Finde ich total wichtig, Sau. Und vielleicht, ich würde mal kurz einen Schwenk in Richtung Hockey machen. Volker und ich kommen ja vom Feldhockey und das ist ein reiner Amateursport. Und da ist es halt schon ein bisschen anders. Ich habe beispielsweise zwei Kinder, die haben beide Junioren-Nationalmannschaft, einer hat sogar A-Nationalmannschaft gespielt. Aber da ist von vornherein klar, dass das nicht der Weg ist, um quasi dein Leben auch bestreiten zu können. Ne? Sondern du musst immer was anderes machen. Du musst immer einen Schulabschluss machen, vielleicht studieren, normalen Job machen. Das ist ja beim Fußball schon anders. Ne? Und beim Fußball ist ja so, dass, und ich kenne auch viele Bekannte von meinen Kindern, die waren auch Fußballer, einer ist sogar Profifußballer geworden, spielt jetzt bei Nürnberg. Und da ist das auch genau, wie du sagst, dass das einer oder zwei von 100, die da durchkommen. Was mich immer interessieren würde, hast du auch Kontakt zu den anderen 98, also die dann eben in Anführungsstrichen normales Leben leben müssen, weil es ist ja dann schon ein Traum, auch Profifußballer zu werden, aber es schaffen ja nicht alle. Ne? Wie ist da deine Sicht auf diese Personen?
Ehrlicherweise ist das ja die größte Masse, mit der man Kontakt hat. Also ich habe eben gesagt, dass das organisatorische Ziel ist, die Entwicklung und Ausbildung von Spielern für die Profimannschaft oder für den Profisport. Dass wir die Jungs natürlich für ein Leben abseits vorbereiten, ist das eine. Allerdings generiert man auch sehr gute Mitarbeiter, Fans, Multiplikatoren, die halt nach außen den Verein halt auch positiv verkaufen. Also jeder Spieler, der bei Leverkusen gespielt hat oder in diesem Prozess drin war, wo man, sagen wir mal, sich menschlich sowohl in guten wie auch schlechten Tagen miteinander verständigen konnte, ist ja ein positiver Botschafter des Clubs. Viele finden den wirklich zurück, den Weg zurück als Scouts, als Jugendtrainer, als Mitarbeiter oder als klassische Fans oder Businessleute steht. Also das ist ja ein sehr komplexes System, in dem wir uns bewegen, und dessen müssen wir uns bewusst sein, dass wir der eine Seite natürlich Profispieler ausbilden wollen. Sonst brauchen wir das ja nicht.
Ja, natürlich. Ja.
Allerdings die große Masse sind wirklich die Jungs, die wir aufs normale Leben vorbereiten, die vielleicht wirklich als interessante Jugendtrainer zurückkommen. Wir haben sehr viele junge Trainer bei uns, die früher Jugendspieler waren. Und auf der Geschäftsführungsebene, Simon Rolfes war ja Profi bei uns, Stefan Kiesling, Tim Falkenberg ist ehemaliger Jugendspieler von uns, und das kann man ja runterbrechen in die Scouting-Abteilung, in die Nachwuchsabteilung, wie sehr viele ehemalige Jugendspieler bei uns hier im System.
Ja, absolut. Nochmal ein anderer Schwenk vielleicht, du hast es eben kurz angesprochen, die Rolle der Eltern. Also meine Wahrnehmung, auch beim Hockey, war halt so, dass die halt, und du hast ja gesagt, du bist ja seit 2000 dabei, das heißt, du hast quasi eine ganze Generation das begleiten können. Früher war, als wir gespielt haben, war das so, die Eltern haben uns irgendwo hingefahren und sind wieder gefahren und dann war gut. Ne? Heute ist ja so, da hat man manchmal den Eindruck, die Eltern wollen am Platz stehen und verstehen nicht, wenn der Sohn oder die Tochter nicht spielt und wenn ein anderer spielt, da ist ja ein Riesendruck da, auch von außen. Ne? Also du hast auch Berater angesprochen, ist ja im Fußball auch so. Ne? Und, wie hat sich das verändert in den letzten Jahrzehnten oder Jahren? Wie ist also deine Wahrnehmung?
Ja, extrem. Also kann ich ganz einfach sagen, sehr extrem. Also wir haben die Eltern, die Kids zum Training gebracht. Wir haben Training gemacht. Die haben natürlich auch mitgefiebert und sind auch überall mitgefahren. Aber eher wirklich mehr Fans gewesen, ne? Jetzt in den letzten entwickelt sich das wirklich mehr. Die gesellschaftlich entwickelt sich die Eltern ja so zu Helikoptereltern. Wir müssen alles wissen. Ich kann mich ja noch erinnern, als ich in der ersten Klasse noch in Polen gewohnt habe, da bin ich mit der Schultasche, mit der Sporttasche auf das andere Ende der Stadt zum Training gefahren. Da gab es kein Handy, gar nichts. Und es war total normal, dass man eine halbe Stunde One-Way, eine halbe Stunde zurück unterwegs war, trainiert hat. Als Jugendlicher mit dem Fahrrad zum Training gefahren. Früher war es so, dass dann der Trainer ja die Autos zählen musste, haben wir genug Autos, damit wir ins Spiel fahren können. Heutzutage fährt ja jeder in einer 1:1 Betreuung, ne? Oder sind ja teilweise Familienfeste. Aber ich würde die Eltern alle nicht ins Spiel werfen. Es gibt wirklich Eltern, die nicht falsch verstehen, die wie so eine riesengroße Gruppe immer unterwegs sind. Was für die Kinder nicht einfach ist, weil der Druck, den sie auf den Schultern haben, der vielleicht gar nicht ausgesprochen ist, aber einfach wahrgenommen wird von den Kids, der ist enorm. Aber es gibt auch die Eltern, und das zeigt für mich, die Jungs, die es geschafft haben, haben meistens ein gesundes soziales Umfeld um sich herum, wo der Druck halt eben nicht so aufgepirscht wird, so nach dem Motto, wir fahren zum Turnier und danach macht er 3 Stunden Videoanalyse mit mir. Sondern
absolut.
Ich fahre zum Turnier, bin dort Spieler, setze mich ins Auto und bin dann Kind. Das ist wichtig für Kinder, dass einfach auch Kinder sein dürfen und einfach in den Arm genommen werden von den Eltern. Verständlich. Es gibt ja eine Rolle Trainer und es gibt eine Rolle Vater. Und man kann die nicht vermischen. Ich kann nicht als Trainer Vater sein und ich kann nicht als Trainer sein. Das funktioniert nicht. Sollte es auch.
Ja, das stimmt. Sind wir ja hier in der Businessliga, Slavo, und da geht's ja auch darum, vielleicht das ein oder andere aus dem Sport mitzunehmen, auch für das Business in der Wirtschaft. Jetzt haben wir auch gerade ja in Deutschland oder in Europa nicht die einfachsten Zeiten, Wirtschaftskrise. Das kurzfristige Denken ist da auch sicherlich oft im Vordergrund. Wie ist da deine Wahrnehmung? Du hast ja sicherlich auch auf der Agenda so eher die Langfristigkeit, ne, Spieler zu entwickeln, die dann auch mal Profi werden sollen. Gibt es da aus deiner Sicht gute Ansätze, die man vielleicht auch übertragen könnte, was so das Thema auch Nachhaltigkeit in der Entwicklung von Spitzen Spielern, aber auch Spitzenteams zu entwickeln?
Also persönlich bin ich der Verfechter, dass man sicherlich Erfolg planen kann, aber in der Form, dass ich die Wahrscheinlichkeit oder die Erfolgsfaktoren, die Erfolg mir garantieren, die Wahrscheinlichkeiten erhöhe. Nehmen wir mal, ich sage jetzt mal plakativ jetzt eine Blume, wenn ich regelmäßig gieße, wenn da Licht drauf ist, Luft drauf ist, wenn eine PGR, dann wird die Blume wachsen. In der Nachwuchsabteilung ist es ja so, dass wir versuchen, das Potenzial, was jeder Mensch hat, was jeder Spieler hat, was jeder Mitarbeiter hat, zu entfalten. Das gelingt uns natürlich nie immer in 100%, aber es geht um Potenzialentfalten, das ist etwas Langfristiges. Spieler- oder Mitarbeiterentwicklung ist etwas, was ja nicht ad hoc passiert. Ich kann natürlich kurzfristig Spiele gewinnen. Das ist aber nicht der Job eines Nachwuchstrainers oder nicht die primäre Aufgabe. Das ist ein Profisport. Da geht es um Ergebnisse, weil da verifiziert sich der Trainer. Im Nachwuchs geht es um Nachhaltigkeit in der Form, dass ich Potenziale entfalte und die Voraussetzungen dafür schaffe, dass da nachhaltiger Erfolg entsteht. Und der entsteht dann auch automatisch. Ich sage immer so, wenn ich jeden Spieler besser mache, wenn ich jeden Spieler weiterentwickle, wirklich die Mannschaft und die Wahrscheinlichkeit, dass dann ein Spiel gewonnen wird, die ist ja größer, als wenn ich versuche, das Spiel zu gewinnen und auf der anderen Seite, wie ich das gewonnene Spiel entwickle, Spieler. Das klappt nicht. Eher so aus diesen älteren Mannschaften, die ja schon sehr angelehnt sind an die Prozesse und Strukturen von Profimannschaften. Also nehmen wir mal U19, wo jetzt nicht nur Spieler sind, da sind ja auch sehr ein großes Trainer- und Betreuerteam, was darum geht, dieses zu führen, also ein, ist manchmal so Hochleistungsteam zu führen, dieses zusammenzustellen, welche Charaktere passen gut zusammen, wie sind die Prozesse innen drin. Für mich immer so zwei Faktoren, um so ein High-Performance-Team zu entwickeln. Das eine ist ja, dass ich sehr hohe Standards habe, also wirklich definierte Prozesse habe, Verantwortlichkeiten, Rollen definiert sind, wer ist für was verantwortlich, gerade in diesen Drucksituationen, weil so ein Spiel zu managen, das sind ja Drucksituationen, ne? Tagesgeschäft, Training, kann ich diese Drucksituation sicherlich besser kontrollieren, wie wenn ein Spiel ist, was machen wir jetzt, wechseln wir jetzt, wie gestalten wir die 15 Minuten Pause, das sind Prozesse, die man, wo man, wenn man da sehr hohe Standards ansetzt, sehr gut durchkommt in kritischen Situationen. Und das zweite Thema, was mir persönlich ganz wichtig ist, so um Hochleistungsteams auch zu entwickeln und zu führen, ist halt eine hohe psychologische Sicherheit. Also man nennt das, ich weiß, ich kann Fehler machen. Der Spieler muss auch wissen, ich weiß, ich kann Fehler machen, weil es ist nur der Fehler, es ist nicht meine Person. Es ist nicht, weil sich die Welt die untergeht, sondern es ist halt dann vielleicht ein Gegentor, vielleicht ein Fehlpass. Das ist diese eine Sache. Und das Wissen, dass ich Fehler machen kann, hilft mir, natürlich auch Hochleistung zu entwickeln. Also ich sag mal so, wenn man es zusammenfasst, hohe Standards, also wirklich hohe Arbeitsstandards, gut zusammengesetztes Team, die sich charakterlich ergänzen, eine klare Rollenverteilung und, so wie ich das immer sage, so eine hohe psychologische Sicherheit, dass ich weiß, ich kann Fehler machen und das den Trainerteam übertragen auf die Mannschaft. Weil nicht falsch verstehen, immer so wie Kinder Spiegelbild der Eltern sind, so ist eine Mannschaft ein Stück weit auch Spiegelbild des Trainers oder des Trainerteams. Und da sieht man also die richtig erfolgreichen Mannschaften, da sieht man, wie soll man sagen, dass das funktioniert, dass es kein Zufall ist. Ja, und diesen Zufallsfaktor, der trotz alledem im Sport vorherrscht, aber den kann man schon reduzieren, dadurch, dass man eben auf diese Punkte achtet.
Ja, spannender Punkt, Slavo. Auch psychologische Sicherheit hatte ich vor 2 Wochen einen Vortrag von einer holländischen Professorin von der Uniklinik, die genau das Thema auch angesprochen hat, auch im Business, dass halt total wichtig ist, dass man diese Sicherheit fühlt und spürt, wenn man wichtige Entscheidungen trifft und eben keine Angst hat, Fehler zu machen. Ne? Und ich wollte nochmal auf einen Punkt ansprechen, was du gerade gesagt hast, was das Thema Langfristigkeit angeht. Ich hatte letzte Woche, da ist Bayern, oder vor 2, 3 Wochen ist Bayern aus dem Pokal rausgeflogen. Und da habe ich ein interessantes Interview von dem Trainer von Bayern gehört, der total zufrieden, also es war ja mit der roten Karte gegen Neuer, ne? Der unglücklicher Spielverlauf. Aber der Trainer war total zufrieden. Und das war echt ein gutes Statement, fand ich. Das geht genau in dieselbe Richtung, weil er eben gesehen hat, dass die Mannschaft gut gespielt hat und auf dem Weg ist, ne? Und eben dieses eher langfristige ist, da ist. Weil das hat man ihm nicht so abgenommen, ne? Weil bei Bayern muss er halt gewinnen, ne? Und wenn er rausfliegt, ist schlecht. Wie ist das denn bei dir? Ich meine, Bayer Leverkusen spielt ja dann auch in der höchsten Klasse, auch in der Jugend. Du musst ja wahrscheinlich auch Spiele gewinnen. Da wird ja auch nicht jeder sagen, wenn er gegen Gladbach verliert oder gegen Köln, ja, nicht so schlimm, wir sind auf einem guten Weg, ne? Also das ist ja immer so ein Zielkonflikt, oder?
Ja, das würde ich schon differenzieren. Also wir sind ja vor ein paar Jahren mal Deutscher Meister geworden, als Havertz bei uns gespielt hat, ne? Und wenn man dann so die, wenn ich dann so zu Studenten oder vor Trainern Vorträge halte, wer weiß, dass wir Deutscher Meister geworden sind, dann sind dann so 3, 4 Hände. Wer von euch kennt den Kai Havertz oder Benny Henrys vor seiner Zeit? Ja, die kennen sie alle. Das heißt, natürlich waren das Spiele gewinnen. So, man spielt ja, also mein 8-jähriger Sohn spielt, um zu gewinnen. Also du spielst ja nicht aus Jux und Dallerei, wie das manchmal heißt. Aber der Auftrag, der Nachwuchs hat, heißt ja nicht, primär Spiele zu gewinnen, sondern Spieler entwickeln. Und da wiederholt es mich, wenn man Spieler entwickelt, gewinnt man auch mehr als Spieler, als man verliert. Und ich sag jetzt mal, das passt eigentlich ganz gut zusammen. Also natürlich wollen wir Spieler gewinnen. Also, ja, ich bin 45 für Fußball und will Spieler gewinnen. Ich ärgere mich über jeden Spieler, der dann Abseits 5 für kein Abseits war.
Hast du schon mal die rote Karte gekriegt als Trainer?
Na, als Trainer nicht.
Ja, sehr gut, sehr gut.
Als Trainer nicht.
Ja. Stabo, sag mal, was mich interessiert, Stichwort psychologische Sicherheit, ne? Also da, ich habe ja viele, berate ja viele Kunden dann eben zum Thema Change Management. So, und da ist es ja nun, liegt es ja an dem Thema, dass ich mich viel in unbekanntem Terrain bewege. So, und wo noch mehr natürlich so Kopfkino losgeht, kann ich das jetzt, was da auf mich zukommt, wie gehe ich damit um? Mit schwierigen Situationen, eigener Anspruch, der Anspruch von Stakeholdern um mich herum. Hast du da nochmal so eine Veränderung oder wahrgenommen über die letzten Jahre oder vielleicht Jahrzehnte, ne, dass da psychologische Sicherheit irgendwie anders wichtig ist oder schwieriger zu vermitteln? Ne? Meine Hypothese wäre, es ist jetzt schwieriger, weil so viel Komplexität in unserem Leben ist, so schnelllebig geworden, ist auch viel mehr Druck auf dem Kessel. Wie ist deine Erfahrung da?
Also ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe das schon 2000 ja sehr extrem gespürt. Also das ist jetzt nicht etwas, was sich jetzt bei uns entwickelt hat, sondern das ist ein Stück der Kultur von Bayer Leverkusen gewesen. Und ich kann das bestätigen, als ganz, ganz junger Mensch, in der Rolle, wo ich dann, sagen wir mal, kleiner Trainer war, bis hin zu meiner aktuellen Situation, dass das sehr ausgeprägt bei uns ist. Und ich rede jetzt nicht für die Profimannschaft, ne? Ist natürlich eine andere Drucksituation, aber in diesem normalen Miteinander, respektvoll miteinander umzugehen, zu wissen, wenn du Fehler machst, steh einfach dazu. Das ist doch kein Problem. Es gibt ja bei der Fluggesellschaft gibt es ja ein ausgeklügeltes System, wo aus jedem Fehler alle Fluggesellschaften oder alle Piloten daraus lernen, wo man letztlich auch nicht in Rechenschaft gezogen wird, wenn da passiert. Wichtig ist, dass man zu viel ansteht. Und ich glaube, das muss von oben nach unten vorgelegt werden. Und wenn das von oben nach unten vorgelegt wird, dann ist das etwas, was, denke ich mal, in Anführungsstrichen normal ist. Ich möchte nicht für andere Clubs sprechen oder für andere Unternehmen. Bei uns wird das schon seit der Zeit, wo ich hier bin, sehr extrem geprägt, gelebt. Und natürlich hat man durch die Emotionen, die man bei einem Fußballspiel passieren, die auch das Tagesgeschäft so mit sich bringen, gibt es immer mal kleine Ausreißer, aber im Großen und Ganzen ist das sehr stark ausgeprägt, ja. Und wie gesagt, von oben nach unten vorgelebt, das ist das Entscheidende. Und wenn jetzt ein Unternehmer sowas einführen will, vielleicht in der Hinsicht sich verändern will, dann erst recht immer, so durch das klingt, der Fisch stinkt vom Kopf an. Also umgekehrt muss man immer anfangen, fang ganz oben an. Weil, wisst ihr, vielleicht eine Anekdote, bei uns zu Hause wohnen Jugendliche, wir haben ein Gastfamilienkonzert. Und ich habe ja viel mit den Jungs zu tun, meine Frau kümmert sich drum, aber trotzdem kriegt man immer wieder mal Diskussionen mit. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen, wie die Spieler Trainer analysieren. Also beim besten Willen analysiert noch kein Trainer erlebt, der so detailliert Spieler analysiert hat, wie das umgekehrt passiert. Die Spieler und Trainer. Und das ist doch bei Vorgesetzten genauso. Fünf Mitarbeiter, die den gleichen Vorgesetzten haben, der wird doch viel detaillierter analysiert als der eine Vorgesetzte, die fünf Mitarbeiter. Und die Orientierung ist immer oben von oben. Also so wie der Cheftrainer, so sein Team. So wie der Geschäftsführer, so sein Unternehmen. Und wenn es darum geht, um Change Management, würde ich immer ganz oben beginnen. Und das braucht Zeit. Das ist nicht etwas, was so passiert. Genauso geht es ja auch nicht ganz schnell kaputt. Ne? Aber es geht schneller kaputt, als man es aufbaut.
Ja, das glaube ich. Jetzt nochmal ein ganz anderer Schwenk, Slavo. Du bist jetzt seit 20 Jahren dabei, da hat es ja auch in der Technologie einen Riesensprung ergeben. Mein Stichwort ist jetzt hier Laptop-Trainer. Wie hast du denn diese Entwicklung erfahren? Bist du selber einer oder wie ist dein Blick auf Technologie, um quasi Mannschaften besser zu machen, um diese High-Performance-Teams zu bilden? Welche Bedeutung hat Technologie da?
Ich will jetzt nicht in die Vergangenheit zurückgehen, ne, wo mit VHS-Kassetten und riesen Videos fast die Spieler gefilmt wurden. Weil wir haben ja auch schon so viele Spiele gefilmt. Ich habe zu Hause wirklich noch ein paar VHS-Kassetten, dann irgendwann DVDs, CDs und letztlich Thema Notebooks war jetzt nicht so gegeben in den 2000er Jahren. iPhones schon gar nicht. Alles hat sich entwickelt und alles, was das Zusammenwirken erleichtert, und ich sage bewusst, nur das, was zusammenwirken lassen, weil ein Laptop, ein iPhone ersetzt nie die direkte Kommunikation mit einem. Und Kommunikation ist immer noch das mit Abstand wichtigste Führungsinstrument. Also ich kann mit einem Spieler schreiben, wir haben ja auch Applikationen, wir haben Kommunikationshilfsmittel, das ist schön, aber es ersetzt nie die direkte Kommunikation. Das ist die Digitalisierung. Das wichtigste Instrument in der Führung von Spielern, von Mitarbeitern ist die direkte persönliche Kommunikation. Wir haben der Fußball hat sich ja in der Hinsicht überall entwickelt, was Aufnahme von Spielern angeht, was die automatische Analyse von Spielern, vom Taggen her, vom Schnittprogrammen. Wir kriegen jetzt hier, wenn wir nicht bei Spielern sind, kriegen wir innerhalb einer halben Stunde nach dem Spiel einen Mitschnitt von den Highlights von dem Spiel. Das heißt, jeder von uns, der beim Spiel nicht da war, kriegt direkt von den Videoanalysten einen Zusammenschnitt vom Spiel. Das heißt, man kann sich direkt ein Bild machen, ohne dass man beim Spiel dabei gewesen ist. Und wir reden jetzt nicht von der Profi-Bundesliga, sondern von den jüngeren Mannschaften. Die ganzen diagnostischen Sachen, also ob es die Leistungsdiagnostik ist, ob es die Biomechanik ist, ob es die ganzen Beweglichkeitstests angeht, die ganzen athletischen Tests, die GPS-Daten und so weiter, also all das hat sich ja entwickelt. Das mittlerweile durchlaufen die Jungs, die werden nächste Woche bei uns diese Tests wieder machen, durchlaufen sie eine Testkarriere, die standardisiert ist. Sicherlich auch ein Vorteil von der Digitalisierung, dass man standardisierte Tests durchführen kann, die auch zu vergleichen kann. Und die Entwicklung geht ja noch extrem weiter, ne? Also die KI-Programme, die wirklich auch so eine Analyse, es gibt ja so Programme, die analysieren, habe ich die richtige Lösung praktisch auf den Platz gebracht. Also ich habe den Ball, habe Option 1, 2, 3, entscheide mich für 3 und KI sagt aber, der passt noch da, der wäre besser gewesen. Also sehr extrem. Ja, ich finde immer nur den ganzen Analysen, das ist ja alles retroperspektiv. Also es wird etwas analysiert, was war. Das Entscheidende ist, so in die Richtung zu gehen, kann man so eine Vorhersage machen. Wenn du das machst, dann kommst du weiter. Dazu finde ich, ist der Fußball, oder anders, der Fußball ist so komplex mit 11 Spielern auf dem Platz, mit 11 Gegenspielern, mit den ganzen emotionalen Themen, als dass das heutzutage schon so weit wäre, dass man sagt, also ob du machst das oder stellst auf 4-4-2 um und gewinnst das Spiel. Aber es ist spannend, ne, weil 2000 sind wir ohne Navi zu Spielen gefahren, haben die Plätze gesucht mit Landkarten, also mit Karten. Teilweise waren die Karten älter als die umgebauten Städte dann. Weil heutzutage gehst du auf Fußball.de, ziehst den Podcast an und Navi führt dich automatisch dahin, also um es einfach mal sehr so zu halten. Bisschen über Kommunikation, Dokumentation, Videos und so weiter und so fort. Und trotzdem geht nichts über die persönliche Kommunikation. Das wird sehr oft vergessen, wird auch sehr oft leider von jüngeren Trainern vergessen, die ja so groß geworden sind. Also wir alle, die noch groß geworden sind, ohne das Internet, also wir sind schon mit Internet groß geworden, aber gibt's ja Jugendliche und Kinder, die wissen gar nicht, dass es eine Welt ohne Internet gab. Oder dass es eine Welt ohne Smartphone gab.
Ja, gut, du musst auch das Thema VHS-Kassette nochmal erklären eigentlich, ne? Für die unsere Zuhörer.
Stimmt.
Ja,
aber ich habe dich im Keller noch so einen Riesenverkauf mit Videoaufnahmen.
hatten wir auch, Volker, ne?
Ja, genau. Ja, ich habe gerade nochmal.
Dann ging es über DVDs, ne? Und dann irgendwann konnte man das dann digital auf den Rechner speichern. Heute sind es ja externe Festplatten, wo man das ja abspeichert, ne? Aber sag mal, eine externe Platte vergleicht zu einem riesen Karton, der es früher war.
Ja, ich habe nochmal so eine kleine Anekdote oder da dran gehängt habe ich noch eine Frage, Stavo, und zwar ich hätte mal für eine erste Bundesliga-Eishockey-Mannschaft quasi Psychocoach da sein sollen, war auch schon in der Kabine, alles abgesegnet, beim Gesellschafter auch, und im Endeffekt haben die zurückgezogen, weil die, glaube ein bisschen Schiss in der Box hatten lieber dann auch so ein Technik-IT-Menschen aus Amerika dazu geholt hatten, ne, dass er irgendwie da, der das ausrechnet, so und so, da, wenn du so und so schießt, ist das besser, ne? Jetzt keine Ahnung, ne, ob das dann wirklich besser war oder ich besser gewesen wäre, ist ja auch wurscht. Aber kannst du dir, oder würdest du sagen, so, dass die technische Entwicklung, dass das so, wie es jetzt ist, eigentlich schon, gar nicht besser werden kann als Unterstützung, weil du ja eben auch sagtest, dass das Spiel so komplex ist, dass auch viel im Kopf entschieden wird natürlich. Oder glaubst du, dass es noch mehr Unterstützung bringen kann?
Ich finde schon, dass die Technik schon sehr viel unterstützt. Also wie ich immer sage, so Arbeitsstandards, Arbeitsprozesse, man kann schon für sich selber definieren, dass ich immer haben will, dass meine Zielrakete auf einer Linie ist. Das kann man schon von Systemen austesten, dass ich bestimmte Kompetenz defensiv haben will oder offensiv. Das kann man schon unterstützend machen. Das heißt, mit jeder Errungenschaft geht es einen kleinen Prozentpunkt höher. Aber am Ende spielen ja Menschen. Ne? Also wenn irgendwann Maschinen spielen, dann wird sicherlich alle so lange Menschen spielen, die auch immer eine ganz persönliche Verfassung haben, also eine persönliche emotionale Verfassung haben. Und die kann ja im Moment ja noch, zumindest noch nicht, gefasst werden, dass du sagst, okay, heute bin ich scheiße drauf, der beste Spieler ist scheiße drauf, dann erfüllt er ja nicht das, was du eigentlich vorher gesagt hast. Und in der Hinsicht glaube ich schon, dass IT, die Technologie in vielen Sachen in kleinen Prozentpunkten Standards erhöht, aber die, ich sage jetzt mal gerade, emotionale Verfassung von Spieler, so dieses, das darf man nicht unterschätzen, was so Emotionen und Motivationen auswirken können, wo dann auf einmal der Underdog eine Top-Mannschaft schlägt. In der Häufigkeit von 10 Spielern wird der Favorit wahrscheinlich 9-mal gewinnen, aber dieses eine Mal oder zweimal kann ja immer immer über mich hinauswachsen und dann Wahrscheinlichkeiten torpedieren. Aber schwer zu sagen, wohin sich Technologie entwickelt. Dafür bin ich auch kein Experte.
Aber eigentlich widerlegst du damit ja die These von Poldi, der mal gesagt hat, Fußball ist wie Schach ohne Würfel. du hast völlig recht, ne? Also diese Komplexität, die kann man, glaube ich, mit Technologie nur begleiten und nicht ersetzen. Aber vielleicht an der Stelle, wir sind leider auch schon in der Nachspielzeit. Slavo, ich muss ja unseren 33. Spieltag mal kurz nochmal für unsere Zuhörer zusammenfassen. Ich fand, das war eine ganz spannende Reise, auf die du uns mitgenommen hast in den letzten über 20 Jahren. Ich habe auch ein paar spannende Namen aufgefangen, angefangen von hier dem ich weiß gar nicht, was er ist, Reschke ist der, war der, Michael Reschke war der Trainer oder war der Koordinator?
Nee, Michael Reschke war seinerzeit Jugendleiter, dann Sportmanager und ist ja dann über München, Stuttgart, Schalke,
genau.
Boston gewesen.
Ist schon eine Persönlichkeit im deutschen Sport, im deutschen Fußball. Und dann Kevin Campbell, Kai Havertz hast du natürlich erwähnt. Aber wir haben auch über die gesprochen, die man nicht so im Rampenlicht hat. Wie du damit umgegangen bist, fand ich ganz spannend. Auch das Ökosystem, die Eltern, die Berater, wie man damit Erfolgen und Enttäuschungen umgehen kann, fand ich super spannend. Und zwei Punkte, die auch über Erfolg und Misserfolg von Hochleistungsteams entscheiden, hast du erwähnt, dass einerseits es auf Standards ankommt, also auf etablierte Prozesse, die dann eben auch in kritischen Situationen helfen, diese zu überstehen. Und ganz wichtig, da sind wir noch ein bisschen in die Tiefe gegangen, das Thema psychologische Sicherheit. Einfach zu wissen als Spieler, dass ich Fehler machen kann. Fand ich sehr beeindruckend, ist, glaube ich, auch sehr wichtig und auch für unsere Zuhörer gut übertragbar in das Business. Und wenn man das dann quasi diese beiden Punkte ausgibt als Agenda, dann ist es eben wichtig, dass man das Top-Down vorlebt. Ne? Und das fand ich auch ganz spannend, als du sagtest, dass Spieler Trainer analysieren und das eben auch genauso wie im Business. Ne? Die Mitarbeitenden gucken sich ihre Chefs an und analysieren die genauso. Also da muss man halt gucken, dass man Vorbild bleibt und auch genau diese Sachen vorlebt, die man ausgibt. Und am Ende haben wir nochmal das Thema Technologie und Laptop-Trainer gestreift. Fand ich auch ganz, ganz spannend, dass du sagtest halt, Technologie ist wichtig und hat sich natürlich auch entwickelt. Aber Kommunikation und vor allen Dingen direkte Kommunikation ist wichtiger als eben die beste Technologie, also die Ansprache. Und geht hier immer noch um Menschen. Und das hast du uns gezeigt, wie man Spieler und Menschen entwickelt. Und damit sind wir am Ende von Spieltag 33. Slavo, vielen lieben Dank für deine Insights. War super spannend. Und ja, wir freuen uns schon auf den nächsten Spieltag, Spieltag 34. Dann ist die Saison ja eigentlich offiziell zu Ende. Ne? Eine Saison hat ja 34 Spieltage. Mal schauen, was da kommt. Und in dem Sinne, bleibt sportlich, macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Das war die Business Liga, der Podcast für digitale Transformation und Change Management.
Bleib am Ball. Der nächste Spieltag kommt.